Wie groß muss meine Liebe sein? Wie groß muss meine Liebe sein? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Du liest den Anspruch im Wort Gottes, sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein. Und dann fragst du dich vielleicht, reicht's bei mir? Reicht's aus, was ich zu bringen habe an Liebe? Wie groß muss meine Liebe sein? Und das hat sich vielleicht auch Petrus gefragt, als er von Jesus auf dieses Thema angesprochen wird. Und das klingt dann in Johannes 21 ab Vers 15 so. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Situation: Frühstück mit Jesus am Strand, schön und gut. Aber diese unangenehmen Fragen, wenn die nicht wären. Ja, das war schon eine ziemlich spannungsgeladene Unterhaltung hier, kann ich mir vorstellen. Erst recht, wenn man sich mal vor Augen führt, was unser Petrus alles so mit Jesus erlebt hat, was Jesus in seinem Leben getan hat. Seine erste Begegnung in Johannes 1 wird uns das beschrieben, sein Bruder Andreas war es, der ihn zu Jesus geführt hat. Komm, wir haben den Messias gefunden, so hieß es. Und dann seine Berufung bei einem Wunder des Fischfangs in Lukas 5, wo Petrus durch dieses Erlebnis die Augen geöffnet bekommt für denjenigen, mit dem er es eigentlich zu tun hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ihm wird seine Sündhaftigkeit bewusst, er wird davon überführt, fällt auf die Knie vor Jesus und spricht zu ihm: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Hier wird ihm die Heiligkeit Gottes bewusst im Widerspruch oder in der Widersprüchlichkeit seines eigenen Lebens. Das wurde ihm klar. Und er sagt zu Jesus: Geh von mir. Jesus ist nicht gegangen. Er ist nicht weggegangen, wie Petrus das gewünscht hat, sondern er wollte genau, dass dieser Petrus, dieser unvollkommene Petrus, ihm nachfolgt. Und in dem Moment verbindet unser Herr das gleich mit einer Berufung: Von nun an wirst du Menschen fischen. Und so begann die Ausbildung des Petrus, die Lehre der Menschenfischerei, könnte man sagen, eine Schulung an der Seite Jesu. 3,5 Jahre waren sie gemeinsam unterwegs. Die Ausbildung ging durch Höhen und Tiefen, verschiedene Erlebnisse. Und dann kam dieser Moment. Dann kam dieser Moment, wo Petrus so versagte. Auf ganzer Linie versagte. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, verhaftet wurde, da wird der ganze Fokus der Bibel auf die Reaktion des Petrus gelenkt. Die anderen Jünger, die waren auch nicht die tapferen Helden. Sie sind alle auseinandergelaufen, alle weggegangen. Doch unser Petrus, er sticht zu unfassbar heraus. Die anderen sind schon lange vor ihm weggelaufen. Er hat sich wenigstens noch in dem Umfeld Jesu aufgehalten, versucht dran zu bleiben, zu schauen, was passiert, ob noch irgendwo was zu retten ist. Man könnte meinen, er war der Mutigste von allen. Und dennoch sticht sein Versagen so heraus. Warum? Warum? Weil vielleicht auch seine große Klappe zuvor so herausgestochen hat? Er war nie um eine Antwort verlegen, hatte immer einen kühnen Spruch auf den Lippen gehabt. Aber hier, in dieser Beziehung, hat er eine falsche Selbsteinschätzung von sich. Hat sich selbst überschätzt. Ja. Jesus hatte es ihnen ja vorhergesagt. In jener Nacht werdet ihr an mir Anstoß nehmen und mich alle verlassen. Eigentlich hätte keiner überrascht sein müssen, dass das passiert. Jesus hatte es vorhergesagt. Und doch ist es Petrus, der an diesem Moment wieder einmal das Wort ergreift und spricht: Herr, alle anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich doch nicht. Die anderen Geschwister, die werden einknicken, aber ich nicht. Ich bin besser. Ich bin der Gute. Auf mich kannst du dich verlassen, Jesus. Kennt ihr solche Gedanken? Ich bin der Bessere. Ich bin bereit, für dich auch in den Tod zu gehen. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Und Jesus sagt dann zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Und auch hier hat Petrus das letzte Wort und beteuert noch einmal: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. So war seine Aussage. Und das lässt Jesus dann einfach so stehen. Ich habe mich gefragt, so als Pastor und Seelsorger, ob man nicht versuchen müsste, diesen Menschen von seinem Fehler abzuhalten irgendwie. Man muss doch die Menschen vor ihren Fehlern bewahren, oder? Was meint ihr? Er hätte ja sagen können: Du Petrus, du hast eine falsche Selbstwahrnehmung hier. Du überschätzt dich und deine Treue zu mir. Du bist gar nicht so mutig, wie du denkst. Petrus, lass uns doch lieber beten. Lass uns Buße tun und beten für diese Herausforderung, beten, glauben, zapf die Kraft Gottes an, damit du in dieser Situation bestehst und nicht versagst. Aber nein, all das rät unser Herr Jesus nicht. Er kündigt das einfach so an: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wie so ein unausweichliches Schicksal. Und weiter bringt Jesus zum Ausdruck: Aber wenn du hinterher wieder rehabilitiert bist, dann diene meinen Brüdern. Als du zurückgekommen bist, ja, dich bekehrt hast, dann diene meinen Brüdern. Und aus pastoraler Sicht wäre ich bei so einem Gedanken oder Verhalten, so einer Einstellung, wäre ich nervös. Man muss doch alles tun, um die Geschwister vor ihren falschen Verhalten, vor den Fehler zu bewahren. Aber anscheinend wusste Jesus, dass Petrus diese Zeit, dieses Erlebnis brauchte. Dass dieser selbstsichere Petrus diese Lektion, dass diesem nicht diese Lektion erspart bleiben darf oder kann. Ja. Das braucht dieser Kerl, um dass er mir hinterher besser dienen kann. Und so bekam dieser Petrus, dieser Fels, dieser Mann Gottes, diesen schwarzen Fleck in seiner Biografie, über den wir 2000 Jahre später immer noch reden, heute. Diese Geschichte gehört unweigerlich zu diesem Mann, den Jesus berufen hat. Herr, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich werde mit dir sterben. Und dann kam sie, jene Nacht, am Kohlenfeuer. Petrus wärmt sich dort, es ist kalt. Er ist noch in der Nähe von Jesus. Die anderen sind, wie gesagt, schon längst über den Berg weggegangen. Er schaut vielleicht, ist noch was zu machen? Was wird geschehen? Was machen sie mit meinem Herrn? Kann ich noch irgendetwas tun? Ist noch was zu retten? Und er kommt in diesem Moment, in diese problematische Situation, wo er auf sein Verhältnis zu Jesus angesprochen wird. Peinlich. Muss mir das jetzt passieren? Dem wäre ich doch lieber aus dem Weg gegangen. Geht es uns auch manchmal so? Wenn wir darauf angesprochen werden. Er ringt mit sich und dann passiert es. Er verleugnet Jesus dreimal. Der Hahn kräht und Petrus weint bitterlich. Weint bitterlich über seine selbst oder über sich selbst eigentlich. Ist selbst enttäuscht über sich, über sein Verhalten, über diese Niederlage, die er gerade so erlebt hat. Und vielleicht ist dir auch schon so gegangen. Du hast dir irgendwas vorgenommen. Da und da willst du bestehen, willst du dranbleiben. Das willst du nicht mehr machen. Und dann kommt es doch zum Fall. Und glaubt mir, je größer unsere Selbsteinschätzung ist, unsere Selbstwahrnehmung, je mehr sie uns täuschen kann, umso mehr sind wir dann auch hinterher enttäuscht, wenn das, was wir erwartet haben, nicht so eintritt, wenn wir anders reagieren, als wir uns das vorgenommen haben. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ja. Das spricht für mich von einer tiefgehenden Verzweiflung, Enttäuschung, Selbstanklage, vielleicht sogar Selbstverdammung. Ich habe es wieder nicht geschafft. Habe nicht zu meinem Wort gehalten. Was bin ich noch wert? Bittere Tränen, weint Petrus. Tränen, sie können ja aus ganz unterschiedlichen Gründen fließen. Vor Glück und Freude zum Beispiel oder aus Trauer, bei Schmerz. Aber hier waren es Tränen der Bitterkeit über sein eigenes Versagen. Er war enttäuscht über sich selbst. Und nun, Jesus ist tot. Jesus ist tot und Petrus hat das irgendwie verarbeitet, weggesteckt und geht wieder seinem Alltagsgeschäft nach. Ich gehe hin, fischen, sagt er in Johannes 21. Das war doch gar nicht seine Berufung, oder? Menschen fischen, ja, das schon. Aber hier ging es um den ganz normalen Fischfang. Und Petrus tut das, was auch wir oftmals tun. Wenn wir an unsere Grenzen geraten, wenn wir enttäuscht sind, gescheitert sind vielleicht, wenn es anders gelaufen ist, als wir uns das gedacht haben, wenn wir den Karren in den Sand gesetzt haben. Er greift auf das Altbewährte zurück. Das, was schon immer funktioniert hat, das Gewohnte, das, was er gut kann, fischen, das kann ich, hat er sich gedacht. Das Machbare, was mir möglich ist, aus meiner Kraft, mit meinem Wissen, mit meinen Gaben, ja, das Machbare. Und in solchen Momenten redet man dann sich vielleicht auch ein, wenn es geistlich klingen soll und aussehen soll, ich glaube, das ist für mich jetzt einfach dran, Petrus der Fischer zu sein, ja. Mich sonntags in die Gemeinde zu setzen, zu versuchen, bis zum Schluss nicht einzuschlafen. Man will ja nicht vom Glauben abfallen. Man will ja noch so aus Gewohnheit auch in die Kirche besuchen, aber einfach nur als Petrus der Fischer, als Jens der Schnitzer. Da lebe ich ruhiger, das reicht mir, das ist genug, was ich gebe. Und wisst ihr, was das Fatale noch daran ist an der ganzen Geschichte? Petrus war eine Leiterpersönlichkeit. Er war Leiter gewesen und so gingen auch alle anderen Jünger mit. Sie folgten ihm. Was der macht, wird schon richtig sein. Und das ist oftmals die Gefahr mit Leitern. Wenn diese falsche Entscheidungen treffen, dann hat das noch weitgehendere Auswirkungen. Menschen folgen ihnen. Und wisst ihr, deshalb ist es so wichtig, dass Leiter immer in einer engen Verbindung mit Gott leben. Ja, Petrus hatte versagt. Irgendwie hatte er auch etwas, das ja, heraussticht. Heraussticht aus den anderen. Er sagt, ich gehe fischen und keiner kommt auf die Idee, ihn davon abzuhalten. Sie sagen, Petrus, das ist doch gar nicht unsere Berufung. Jesus hatte von Auferstehung gesprochen, davon, dass es weitergehen wird, dass der Heilige Geist kommt und dass es dann erst so richtig losgehen würde. Kein Wort aus dem Jüngerkreis, keine zweite Meinung, keine andere Ansicht, die machen alles nach. Petrus, der Leiter, er wird es schon wissen. Und ich habe mir so gedacht, hatte Jesus vielleicht zu wenig über die Auferstehung gesprochen? Über das, was am dritten Tag passieren sollte? Zu wenig Hoffnung vermittelt über den Tod hinaus, über seinen Tod hinaus? Nein, wisst ihr, was ich denke? Dass sich bei Petrus ein Gedanke festgesetzt hat, breit gemacht hat. Vielleicht dachte er, selbst wenn das alles wahr ist, was Jesus erzählt hat, selbst wenn es weitergeht mit meinem Herrn, es könnte nie wieder das Gleiche sein. Es könnte nie wieder so werden wie vorher. Mein Versagen. Will ich das überhaupt? Ihm nochmal in die Augen schauen? Will ich ihm überhaupt nochmal begegnen? Will ich überhaupt, dass er mich darauf anspricht vielleicht? So einen großen Mund gehabt und dann so im Stich gelassen. Ja, ich bin ein Versager. Selbst wenn Jesus lebt, es könnte nie mehr so sein wie vorher. Kommst du dir auch manchmal so vor, wenn du versagt hast? Jetzt ist alles aus. Aber wen wundert's? Die Fischerei lief auch nicht besonders toll. Ja. Gefischt, gefischt und nichts gefangen. Und dann nach diesem erfolglosen Fischzug tut Jesus zum zweiten Mal dieses Wunder, das Netz voller Fische, 153 an der Zahl, eigentlich zwei Wunder. Das Netz ist bei diesem Fischfang nicht gerissen. Und wieder einmal steht auch Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Jünger, sie erkennen ihn optisch nicht, das war ja typisch nach der Auferstehung. Ja. Und ich denke auch, in dieser Sache hat Jesus seine Jünger schon vorbereitet, dass es nicht um einen Menschen geht, der so und so aussieht. Einen Menschen geht, den man an einem Bild wiedergeben könnte oder einer Plastik, einem Monument darstellen könnte. Es geht um den Christus, der zum Vater aufgestiegen ist und durch den Heiligen Geist uns jetzt nahe ist. Jedenfalls ein Wunder. Ein Wunder. Jesus am Strand und er macht Frühstück. Was könnte es Schöneres geben? Frühstück am Strand. Ein schöner Gedanke. Und interessanterweise findet das Ganze wieder an einem Kohlenfeuer statt. Und nur an diesen beiden Stellen im Neuen Testament wird dieser Begriff Kohlenfeuer erwähnt. Und für mich ist das ein interessanter Aspekt. Kennt ihr das auch, wenn euch so bekannte Gerüche oder bestimmte Gerüche in die Nase kommen und ihr werdet an etwas ganz Bestimmtes erinnert? Oder eine Situation, eine Atmosphäre erlebt ihr und sie erinnert euch und ihr denkt, das habe ich doch schon mal erlebt. Und vielleicht, kann man das gut vorstellen, hat Jesus bewusst mit diesem stilistischen Mittel hier gearbeitet, mit diesem Wiedererkennungseffekt. Jesus grillt Fisch eben auf so einen Kohlefeuer. Und vielleicht ist in diesem Moment bei Petrus all diese ganze Erinnerung wieder hochgekommen. Diese Nacht, wo er seinen Herrn verleugnet hat. Und dann ist die Frage, was nun? Frühstück mit schlechtem Gewissen oder die Chance für einen Neuanfang? Die Chance, der Zeitpunkt vielleicht für die Erneuerung meines Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und es folgt jetzt dieses tiefgreifende, dieses herausfordernde Gespräch zwischen Jesus und Petrus, die Aufarbeitung seines Versagens. Und hier lohnt es sich wieder mal in den griechischen Grundtext hineinzuschauen. Wobei die meisten deutschen Bibelübersetzungen das auch recht gut aufgreifen und wiedergeben, wie man das eben so auch mit deutschen Wörtern dann machen kann. Ich sage das ja immer wieder mal bei den Predigen, bei den Bibelübersetzungen geht es meistens nicht um richtig oder falsch übersetzt. Ja? Sondern es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, das eine oder andere griechische Wort so oder so übersetzen. Und der Kontext gibt es auch nicht, macht es auch nicht immer deutlich oder klar. Und so müssen sich die Bibelübersetzer entscheiden, nehme ich jetzt das oder nehme ich das. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und auch in unseren Bibeln wird es aber deutlich, wenn wir genau lesen, wir stellen fest bei dieser dreifachen Frage nach der Liebe des Petrus, es verändert sich. Es verändert sich die Frage Jesu. Ich lese nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Als erstes fragt Jesus, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und er gebraucht das griechische Wort agabeo. Ja, Agabe ist da drin, das kennt ihr, ja? Diese göttliche Liebe, diese vollkommene Liebe, diese bedingungslose Liebe, ausnahmslose Liebe. Ja, göttliche Liebe, ohne einzuknicken, ohne Kompromisse, durchzuhalten. Bis so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja? Agabeo. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wenn alle anderen mich verlassen, bleibst du, Petrus, bleibst du. Und das hat er ja Petrus zuvor behauptet. Ich habe diese unfassbar große Liebe. Ich werde bei dir bleiben, Jesus. Ich werde für dich kämpfen. Ich werde für dich in den Tod gehen. Mein Leben geben für dich. Übrigens, Jesus hat das getan für uns. Er hat sein Leben gegeben aus seiner großen Liebe heraus für uns. Und so hat Petrus ja auch von sich gesprochen. Die anderen mögen dich nicht so lieben, aber ich, der Petrus. Und jetzt kommt Jesus noch einmal darauf zurück. Wie steht's denn damit? Liebst du mich mehr als diese anderen hier? Diese anderen Jünger? Hat sich das bewahrheitet, was du behauptet hast? Und Petrus antwortet ganz kleinlaut, nicht mehr so vollmundig: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt: Liebst du mich? Petrus sagt: Lieb haben. Ja, schon da merkt man einen, im Deutschen auch einen kleinen Unterschied. Gut wiedergegeben von den Übersetzern, denn die Antwort, die Petrus gibt, da steht im Griechischen Phileo. Phileo. Ja. Ich mag dich, ich hab dich ganz gerne. So ähnlich könnte man das wiedergeben. Das ist schon ein großer Kontrast, wie Petrus vor seiner Verleugnung drauf war. Komme, was wolle, ich bleib dir treu. Ja. Zu dem Kleinen, ich hab dich lieb. Ein zerbrochener Petrus. Ein zerbrochener Petrus, aber auch eine neue Chance. Und Jesus fragt zum zweiten Mal und senkt schon etwas das Niveau jetzt. Liebst du mich? Wort Agabeo bleibt bestehen, Liebe bleibt, diese göttliche Liebe, aber der Vergleich mit den anderen fällt weg. Mit den anderen Jüngern wird rausgenommen. Die göttliche Liebe bleibt in der Frage, aber nicht mehr als die anderen. Und wieder antwortet Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Phileo, ich hab dich wirklich gern, Jesus. Ich hab dich wirklich gern. Das Vergleichen fällt weg. Und das ist auch wichtig für uns in unserem Leben. Vergleich dich niemals mit anderen. Ja. Das Vergleichen fällt weg, aber der Anspruch der göttlichen Liebe bleibt. Bis Jesus ein drittes Mal fragt: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt kommt er mit seiner Frage auf das Niveau des Petrus herunter. Petrus, hast du mich lieb? Phileo steht hier. Und Petrus wird traurig, dass Jesus ein drittes Mal fragt. Steht jetzt auch diese kleine Liebe in Frage, fragt er sich vielleicht. Ist auch das in Frage gestellt? Ja. Glaubst du mir nicht, dass ich dich lieb habe? Und Petrus antwortet: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt alle Dinge. Du kennst mein Herz. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, ich sage die Wahrheit. Ich habe dich lieb. Die Fragen von Jesus verändern sich im Laufe des Gesprächs. Die Antwort bleibt die gleiche. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das reicht aus, sagt Jesus. Das reicht aus. Diese kleine Liebe, aber von Herzen, reicht aus. Die große Liebe, die man manchmal meint zu haben in den Zeiten des Höhenfluges, ja, den geistlichen Höhenflügen unseres Lebens, unseres Glaubens, dann, wenn das Leben schön ist, alles bequem ist, alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, wir von Erfolg zu Erfolg gehen, dann ist diese große Liebe schnell proklamiert, schnell herausposaunt. Aber Liebe zeigt sich erst, ob sie echt ist, wenn es auch durch schwierige Zeiten geht, wenn es hart auf hart kommt. Etwas, was mir hier noch auffällt: bei jeder Antwort bekommt Petrus zu hören, ich sage es mal mit meinen Worten, diene meiner Gemeinde. Diene meiner Gemeinde. Jesus ruft Petrus hier erneut zur Nachfolge und auch gleichzeitig zum Dienst. ein neuer Ruf zur Nachfolge in diesem demütigen Bewusstsein der kleinen Liebe. Ich habe dich lieb, Jesus. Ja. Eine andere Gesinnung, eine andere Erkenntnis über sich selbst, zurückhaltender, nicht mehr so mit den großen Worten, aber stark, echt, tiefgehend. Eine reale Liebe. Liebe, die erprobt ist, die geläutert ist, die rein ist. Damit kann unser Herr etwas anfangen. Und er gibt Petrus hier eine neue Chance. Weißt du, was ich hier so sehe? Unsere Fehler, unser Versagen ist bei Jesus schon mit einkalkuliert. Ist für ihn kein Problem. Im Gegenteil, er tut es noch hier ankündigen, dem Petrus vorhersagen. Weil er weiß, es passiert ihm trotzdem, auch wenn ich ihn jetzt vorher schon darauf aufmerksam mache. Er könnte ja jetzt alles geben, damit das nicht passiert. Ja. Unsere Schwäche ist einkalkuliert, aber diese echte Liebe, Herr, ich hab dich lieb, die muss da sein, die muss vorhanden sein, die darf nicht fehlen. Und noch etwas, was mir hier auffällt. Unsere Liebe zu Jesus drückt sich immer wieder auch in den Dienst an der Gemeinde aus. Weide meine Schafe, diene meiner Gemeinde. Nimm diese Motivation dieser kleinen Liebe, um meiner Gemeinde zu dienen, sagt Jesus. Das reicht. Liebe zum Herrn führt immer wieder auch zum Dienst an der Gemeinde. Nicht, weil wir vor Selbstvertrauen strotzen, nicht Liebe basierend auf großen Gefühlen, sondern echt und voller Demut. Ja, Herr, ich hab dich lieb. Und das, was du mir gegeben hast, das stelle ich dir wieder zur Verfügung. Und ich habe mich gefragt, wenn das Petrus hier so passiert ist, wie geht es mir, wenn ich herausgefordert bin? Wenn ich in so eine Situation hineinkommen sollte. Oder ich musste auch an unsere Geschwister denken, die unter harter Verfolgung leiden in dieser Welt. Ja. Die auch herausgefordert sind, um ihres Glaubens willen zu Jesus stehen müssen. Nicht zu verleugnen, unter schrecklichen Androhungen manchmal, bis hin zu Todesdrohungen. Wie groß meine Liebe zum Herrn ist, das zeigt sich nicht in erster Linie in guten Zeiten, in bequemen Zeiten. Sie zeigt sich da, wenn es eng wird, da, wenn es unbequem wird, da, wenn es vielleicht an unser Leben geht. Das Evangelium, es verspricht uns Gnade, gerade dann, wenn wir schwach sind, gerade in unserer Schwäche. Und ja, diese Liebe zu Christus, sie kann wachsen. Aber wir werden auch immer wieder Situationen erleben in unserem Leben, wo sie uns so mickrig klein vorkommt. So mickrig klein, wo wir nur flüstern können, Herr, ich hab dich lieb. Und wisst ihr, was ich an solchen Geschichten erkenne? Dass Gott nicht in erster Linie die Selbstbewussten, die Starken, die von Selbstdisziplin strotzenden Menschen sucht, die unfehlbaren Macher, die Großen in dieser Welt, um sein Reich zu bauen, sondern man hat vielmehr den Eindruck, dass er die Schwachen, die Loser, die auch mal versagen, die auch mal Fehler machen, die vielleicht mit ihrem Leben nicht so zurechtkommen, die sind es, die von Gott ausgewählt sind. Die sind es, die von Gott berufen sind, sein Reich zu bauen und wieder voranzutreiben in dieser Welt. Was für eine wunderbare Berufung hatte der Petrus und wie ging es dann weiter mit ihm? Ja, wenn wir uns das anschauen. Es gibt ja immer wieder die Leute, die in die Gemeinde kommen und glauben von sich, wie gut, dass jetzt hier endlich mal ein Ordentlicher ist. Ja? Wie gut, dass ich jetzt hier in der Gemeinde bin und mal allen zeige, wie es geht. Die Gemeinde kann eigentlich dankbar sein, dass sie mich jetzt hat. Ich denke, ihr habt auch solche Leute vor Augen. Aber nach all dem sehen wir hier einen Petrus, der sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Vieles ist zerbrochen. Manches ist anders gekommen. Aber das eine, das kann mir niemand nehmen. Herr Jesus, ich habe dich lieb. Und diesen Prozess konnte ihm Jesus nicht ersparen. Da musste er durch. Ja. Aber mit diesem kleinen, ich hab dich lieb, geht es weiter. geht es weiter und es gibt einen Auftrag: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und so weiter. Und so erwächst aus dieser erneuten Hingabe des Petrus und aus diesem schwachen Petrus, könnte man eigentlich sagen, erwächst ein Dienst, der Format genug hat, letztendlich doch für seinen Herrn zu sterben. Petrus ist tatsächlich für Christus in den Tod gegangen, ihm treu geblieben, bis zum Schluss, nicht verleugnet, auch als man ihn angekündigt hat, ihn zu kreuzigen. Und als er gehört hat, dass man ihn kreuzigte, so schreiben Geschichtsschreiber von Petrus, hat er von sich selbst gesagt: Ich bin der Ehre nicht wert, so zu sterben wie mein Herr. Und die Römer haben gesagt: Na, da können wir Abhilfe schaffen, und haben ihn auf dem Kopf gekreuzigt. Er ist gestorben für seinen Herrn als Märtyrer, sein Leben gegeben, und ihn hat ihn nicht verleugnet. Die kleine Liebe reicht aus, um etwas Großes zu bewirken. Glaubst du das? Auch deine kleine Liebe reicht aus. Stell sie Gott zur Verfügung. Stell dich Gott zur Verfügung. Aus unserer kleinen Liebe kann Gott etwas Großartiges machen. Fühl dich nicht zu klein, dass Gott dich nicht gebrauchen könnte. In unserer Zeit, ich erlebe immer wieder ein sehr kontrolliertes Christsein, so will ich es mal ausdrücken. Ein sehr kontrolliertes Christsein. Was meine ich damit? Das, was ich Gott zur Verfügung stelle, das möchte ich gerne unter Kontrolle behalten. Lieber ein bisschen weniger als zu viel für den Herrn machen. Lieber mich mehr auf meine privaten Dinge konzentrieren, als auf das, was im Reich Gottes wichtig ist. Sehr verhalten bis sehr zurückhaltend. So erlebe ich unsere Zeit. Und da, wo noch etwas geht, da geht es meistens nach bestimmten Methoden, Konzepten, die richtigen Knöpfe drücken, die 7 Schritte, diese Tools anwenden. Ja, wenn du das richtige Programm abarbeitest, dann hast du Erfolg, dann wächst die Gemeinde. Alles sehr kontrolliert und getaktet. Viel aus eigener Kraft, viel das Machbare. Aber Jesus will, dass wir uns, so wie wir sind, zur Verfügung stellen. Das, was eigentlich sowieso viel zu wenig ist, ja, erinnert euch an die Brotvermehrung. Das, was eigentlich schon sowieso viel zu wenig ist, dass wir das Gott hinreichen, Gott zur Verfügung stellen. Das Unzureichende, das Mangelhafte, das Schwache. Lege das in seine Hand. Diene mit dem, was du hast, aber aus reinem Herzen, mit dieser deiner Liebe. Jesus, weil ich dich lieb habe. Nicht, weil ich es kann, nicht, weil ich es drauf habe, nicht, weil ich der Superchrist bin, nein, weil ich dich lieb habe. Es ist immer wieder seine Kraft. Es ist immer wieder aus seiner Gnade heraus. Wir leben und dienen aus der Kraft Gottes. Amen. Bei allem Versagen, bei aller Schwäche, bei aller Menschlichkeit, die immer wieder vorkommt, stellt Jesus dir heute Morgen diese Frage: Hast du mich lieb? Wie lautet deine Antwort heute Morgen? Und wenn du nur sagen kannst wie Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann geht's auch weiter. Jesus sagt, das reicht aus. Das nehme ich. Damit fangen wir etwas an. Liebe aus reinem Herzen, wenn auch klein, aber echt. Das ist wichtig. Solchen wie Petrus, solchen wie du und ich, vertraut Gott den Bau seines Reiches, den Bau seiner Gemeinde an. Ist das nicht bewundernswert? Ist das nicht schön? Ist es nicht ein Vorrecht für uns, dabei sein zu dürfen? Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das wir auch heute Morgen wieder hören und bedenken durften. Und ich danke dir besonders, dass du solche Geschichten wie von Petrus nicht verschweigst in deinem Wort. Dass du auch die Schwächen, die Mängel und all diese, das Gefallensein aufzeigst. Aber das Ermutigende daran ist, bei dir ist da kein Schlusspunkt gesetzt, sondern es geht weiter. Du hebst uns auf, nimmst uns wieder an, richtest uns auf und gibst uns neuen Mut voranzugehen. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns als Gemeinde mit dem gebrauchst, was du uns zur Verfügung gestellt hast. Mit unseren Gaben, mit unseren Vermögen, mit all diesen Dingen. Herr, wir wollen es heute Morgen neu bekennen für dich. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus Christus, als unseren Herrn. Und nimm das und hilf uns, für diese Welt, für diese Menschen um uns herum ein Segen zu sein. Zu deiner Ehre, Jesus Christus. Amen.